Diese blutrünstigen Osmanen, sie waren schlimm. Da, wo man heute im Wallis Französisch spricht und im Tessin Italienisch, dieses ganze Gebiet war mal Teil der islamischen Welt. Er hat dann eine Moschee im Stile einer Moschee einer Tabakfabrik sich bauen lassen, die es heute noch gibt. Es gibt sogar Imams von damals in Albanien, die Surat al-Fatiha kannten. Und wenn man sie aufgesagt hatte, hatte man wahrscheinlich auch mit Gefängnisstrafe zu rechnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Zu meiner Rechten, mein geliebter Bruder Yusuf.
Freut mich, Bruder.
Und heute mit einem ganz besonderen Gast, Dr. Steff Keris.
Assalamu alaikum. Wie geht's euch? Alhamdulillah. Wie geht's gut? Alhamdulillah.
Mashallah. Wie war die Anreise hier?
Gut, alhamdulillah. Es hat geschneit bei uns. Und heute schneit es hier, ja. Genauso wie es heute hier schneit, hat es da am Donnerstag geschneit, wo ich wegfliegen sollte. Und wir 4 Stunden im Flugzeug saßen.
Von wo bist du gekommen?
Birmingham aus England.
Ah, oh, Birmingham.
Ja, genau. 4 Stunden lang im Flugzeug.
4 Stunden lang im Flugzeug.
Aber alhamdulillah. Ich bin jetzt hier, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Die Zuschauer werden jetzt überrascht sein. Auf einmal aus dem Nichts ein geliebter Bruder in der Öffentlichkeit, den man leider viel zu wenig kennt, wenn man mich fragen würde.
Das stimmt.
Wirklich leider viel zu wenig unter der muslimischen Community. Aber alhamdulillah, es kommt langsam mit der Zeit. Achi, stell dich kurz mal vor, wer du bist und warum du hier bist.
Okay, also Steph kommt vom Stephanos, also eigentlich ist das mein Name, mein griechischer Name. Ich bin in Athen geboren, in Griechenland, bin in Deutschland aufgewachsen. Hab dort auch die Schule besucht und alles und hab dann 1992 bin ich dann zum Islam gekommen, alhamdulillah, in Deutschland, in Aachen und hab dann seitdem, bin ich sehr aktiv gewesen in der islamischen Szene. Erst einmal habe ich den Islam kennenlernen müssen, habe ich mit der arabischen Sprache beschäftigt, war ein bisschen im Ausland, also im arabischen Ausland. Und habe dann Ende der 1990er Jahre habe ich meinen Doktortitel gekriegt und habe dann angefangen, aktiv zu werden in der Kulturgemeinschaft in England, weil ich dort ausgewandert bin 2001 und habe dann auch im englischsprachigen und im deutschsprachigen Raum angefangen, ein bisschen mehr über die islamische Geschichte Europas zu informieren. Es fing bei mir an, also in Griechenland erst einmal. Dann fing es auf dem Balkan und Griechenland an, da, was haben die Osmanen gemacht? Immer diese Mythen und diese Stories und diese Narrative, diese blutrünstigen Osmanen, sie waren schlimm. Und ich habe das natürlich nie geglaubt. Ich habe immer gedacht, da muss irgendeine, also etwas Wahrheit ist wahrscheinlich da, aber das Allgemeine, so 80-90%, ist wahrscheinlich Lüge. Und in der Tat, nach sehr vielen Untersuchungen und sehr, sehr viel Lesen und auch in verschiedenen Sprachen, die ich kann, alhamdulillah, habe ich gesehen, dass da auch sehr, sehr, sehr viel hinzugefügt wurde, sehr viel Lügen reingekommen sind in die Geschichte der Osmanen in Europa, auf dem Balkan vor allem. Und wir als Balkanvölker alle, von den Muslimischen, von den Albanern bis hin zu den Griechen, von den Bulgaren bis hin zu wer auch immer auf dem Balkan, die Bosniaken und so weiter, werden sehr viele Lügen verbreitet. Da habe ich mich gewundert, wieso ist das eigentlich der Fall? Ich bin in Deutschland aufgewachsen, meine besten Freunde hießen Ali und Mahmoud. Und das kann doch nicht sein, dass die Leute so schlimm waren. Und ich habe mich dann erstmal mit der Geschichte beschäftigt und mit der Geschichte kam dann auch das Interesse am Islam selber. Ich bin in die Moschee gegangen, wir haben in Aachen eine große Moschee, Bilal-Moschee. Und dort habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Islam intensiv beschäftigt. Habe angefangen zu beten, ohne dass ich Muslim war. Habe angefangen, die Al-Fatiha zu lernen und mich mit der arabischen Sprache zu beschäftigen. Das eine brachte das andere. Also das hat ungefähr, das war ein Dschihad von mir von 3 bis 4 Jahren, bis ich dann wirklich zum Islam gekommen bin, wo ich gesagt habe, ich sag Shahada jetzt, das war's. Und ich bin in diesen 3, 4 Jahren, bin ich dann auch sehr viel gereist in der arabischen Welt. Ich bin in Marokko gewesen, ich bin in Ägypten gewesen, bin in der Türkei gewesen, bin in Griechenland oft gewesen, im Norden Griechenlands, wo es noch eine muslimische Minderheit gibt. Dort habe ich auch den Mufti kennengelernt, einen der 3 Muftis, die wir haben in Griechenland. Und ich habe dann auch Shahada gesagt vor ihm. Okay, habe dann offiziell den Übertritt erklärt und habe auch eine Shahada, also eine Konversionsurkunde gekriegt und bin jetzt offiziell in Griechenland auch angemeldet als Muslim. Ja, das ist so mein Werdegang bis hierhin. Ich bin dann, warum ich in der Schweiz bin, ich bin oft in der Schweiz gewesen, habe hier meine Bücher vorgestellt, beziehungsweise meine Arbeit. Und eine der wichtigsten Bücher, das ich geschrieben habe, ist die islamische Geschichte Europas. Das heißt, wie ist der Islam nach Europa gekommen? Die drei wichtigsten Routen, wie ich sie genannt habe. Also erst einmal Al-Andalus natürlich, die Iberische Halbinsel, dann die Osmanen auf dem Balkan und dann die Tataren im Norden und Osten Europas. Das heißt, das gesamte Gebiet Europas, der gesamte Kontinent, wurde mal bevölkert von Muslimen. Die Muslime haben mal eine Rolle gespielt hier und keine kleine Rolle, sondern wir reden von gerade von 7, 8 Jahrhunderten auf der einen Seite, 5, 6 Jahrhunderten auf der anderen Seite. Die Tataren als Minderheit, als Flüchtlinge, die im 13. Jahrhundert angekommen sind, vor den Mongolen fliehen mussten und sich dann in Osteuropa niedergelassen haben und auch nach Norden gegangen sind, nach Finnland. Also der gesamte Kontinentaleuropa hat irgendwie einen Einfluss von Islam gekriegt und das vom 8. Jahrhundert schon. Die Wikinger selber, eine interessante Sache zum Beispiel, Skandinavien hat Wikinger gehabt in derselben Periode, in der es den Islam in Al-Andalus gab, das heißt auf der Iberischen Halbinsel. In dieser Periode zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert hat man Wikinger vorfinden können in ihren Dörfern, in Schweden beispielsweise, in denen es sogar muslimische Wikinger gab. Muss ich vorstellen. Ibn Fadlan wurde als Botschafter im 10. Jahrhundert rausgeschickt aus Bagdad und er hat berichtet in seinen Tagebüchern, hat er berichtet, dass er muslimische Wikinger in ihren Dörfern in Schweden vorgefunden hat. Und das ist etwas, was wir überhaupt gar nicht wissen, was wir gar nicht kennen und uns auch gar nicht erzählt wird auf den Schulen natürlich, auch in Skandinavien nicht. Also in der Schweiz sollte man davon ausgehen, dass man irgendwie mal was gehört hat von Al-Andalus, weil die Schweiz im Grunde genommen Teil von dieser Periode von Al-Andalus war. Zwischen 711 und 1492, das sind 700, 800 Jahre, in denen die Muslime auf der Iberischen Halbinsel und nicht nur geherrscht haben, Italien, Sizilien, Malta, Kreta, Zypern, aber auch die Schweiz war mal der Süden der Schweiz, den es gar nicht mal gab im 10. Jahrhundert. Da, wo man heute im Wallis Französisch spricht und im Tessin Italienisch, dieses ganze Gebiet war mal Teil der islamischen Welt. Und das wird euch sicherlich nicht auf der Schule erzählt. Sie nennen sie Sarazenen. Okay, das ist ein Name, der bekannt ist hier. Es gibt eine Sarazen-Versicherung. Es gibt den Nachnamen Sarazen, Thilo Sarazen in Deutschland. Nicht wahr? Man hat irgendwie was gehört. Aber was ist das eigentlich? Wer sind die Sarazenen? Okay. Und ich bin immer wieder verwundert, wenn ich hier ankomme, wie ich mit der Gemeinde oder mit verschiedenen muslimischen Gemeinden, wie verwundert sie sind, wenn sie sowas hören, weil sie sowas noch nie gehört haben, dass es im 10. Jahrhundert mal ein islamisches Reich gegeben hat im Süden der Schweiz, dass es die Schweiz noch gar nicht gegeben hat. Das heißt, die Muslime und der Islam war ansässig in der Schweiz, bevor es eine Schweiz gab. Und ich denke, das ist sehr powerful, was ich gerade gesagt habe. Sehr, 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 sehr interessant zu wissen, dass es mal muslimische Herrscher gegeben hat in der Schweiz, bevor es eine Schweiz gab.
Also ich wollte fragen, wann wurde die Schweiz dann gegründet?
Genau, wann wurde die Schweiz gegründet? Ab dem 13. Jahrhundert ist die Idee einer Schweiz aufgekommen, in der sich die ersten Kantone versammelt haben, bis zum Jahre 1800 plus, also im 19. Jahrhundert, wo man dann letztendlich die Schweiz ausgerufen hat. Okay. Also die Schweiz selber, die Idee einer Schweiz bestand nicht vor dem 13. Jahrhundert.
Ja.
Das heißt, im 10. Jahrhundert gab es nicht mal den Namen Schweiz. Nicht mal die Idee. Und im 10. Jahrhundert gab es schon Muslime in der Schweiz, in diesem Territorium.
Also 500 Jahre schon?
200, 300 Jahre, ja. Genau. Ja. Und das sind machtvolle Sachen, die wir einfach wissen müssen. Und Wissen ist Macht. Ja. Wissen ist Macht, Leute. Also es ist wirklich unglaublich wichtig, glaube ich, dass wir als Muslime in einem Land lebend auch unsere Geschichte dieses Landes auch kennenlernen. Ja, nicht nur die Geschichte des Landes selber als allgemeine Geschichte, klar, das lernt er ja schon auf der Schule, aber diesen Teil der Geschichte von 100 Jahren, das sind ja nicht 10 Jahre, das sind 100 Jahre immerhin. Nicht wahr?
Doch, bezüglich dem Wissen, dass Wissen Macht ist, wir konnten ja sehen, dass im Mittelalter das meiste Wissen, zum Beispiel Algorithmen und all das Zeugs, das kommt ja von der arabischen Welt. Und
Wie
auch,
der Name selber sagt, Algorithmen, nicht?
Genau, Al ist ja der Artikel.
Ja.
Im Arabischen sagt man Alkohol.
richtig.
Al heißt eigentlich der. So gesehen sollte man eigentlich Kohol sagen, nicht der Alkohol, weil sonst ist es
Ja,
doppelt.
richtig. Doppel gemoppelt, nicht wahr?
Genau, ja.
Richtig, ja.
Aber ja, jetzt man sieht ja, das ganze Wissen kommt ja eigentlich von der Mathematik und der Technik und alles Zeugs vom arabischen Sprachraum oder auch Osmanische Reich. Dort herrschte ja das Kalifat. So wie ich weiß, kannst du darüber etwas erzählen?
Ja, sicher, sicher. Ich meine, das letzte Kalifat offiziell war ja das Osmanische Reich.
Ja.
Und bis 1923, 24 gab es halt das Osmanische Reich. Danach ist es zur Türkei geworden, Republik Türkei, säkularer Staat, wie wir den heute kennen.
Was heißt säkularer Staat?
Was heißt säkular? Säkular heißt in dem Sinne laizistisch, wie die Türken das halt nennen. Das heißt mehr ein Staat, in dem offiziell die Religion getrennt ist vom Staat. Okay? Es gibt im Grunde genommen auf der gesamten Welt nur zwei Staaten, die sowas haben, offiziell. Nur zwei,
Die säkular.
die säkular sind. Das ist Frankreich und die Türkei.
Okay. Und die
Und
Schweiz ist nicht säkular?
im Grunde genommen ist, ja, in der Theorie schon, in der Praxis nicht. Okay? Die katholische Kirche hat viel zu sagen hier. In Deutschland beispielsweise kriegt die katholische Kirche auch, die wird mitfinanziert von den Bürgern. Okay, sie bezahlen eine Steuer, die katholische Kirche. Okay? Das heißt, die katholische Kirche besitzt Ländereien, hat viel zu sagen, während in Frankreich zum Beispiel, wenn du ein Priester wirst in Frankreich, dann bist du wirklich berufen, du möchtest sowas machen. Du bist wahrscheinlich barfußig, läufst du durch die Gegend. Du kriegst von jemand irgendwas bezahlt. Die katholische Kirche in Frankreich hat überhaupt keine Machtstellung. Hat kaum eine Position, hat überhaupt gar nichts zu sagen und untersteht wirklich den Leuten selber, die es nicht interessiert. Also Frankreich ist ein faschistoider, laizistischer Staat in dem Sinne.
Was ist denn Faschist?
Faschistoid, also im Sinne von, wenn man sich jetzt Faschismus vorstellt, nicht wahr? Also wenn man sich vorstellt, dass man einer bestimmten Politik folgen sollte, beziehungsweise dass bestimmte Minderheiten, bestimmte Menschen ausgegrenzt werden aus der Gesellschaft. Okay, das passiert in Frankreich ganz klar, dass Muslime ausgegrenzt werden. Okay, und das ist leider in der Schweiz auch nicht sehr viel anders. Vor allem weil die Schweiz aufgeteilt ist natürlich in drei Sprachgebieten oder vier, sind diese drei großen Sprachgebiete, orientieren sich alle an die größeren Sprach
Ja.
Territorien. Also die frankophone Schweiz orientiert sich sehr stark an Frankreich. Was in Frankreich passiert, schwappt hier rüber. Was in Deutschland passiert, schwappt hier rüber. Und dasselbe auch im kleineren Maße auch im italienischsprachigen Bereich, im Tessin. Das heißt, was im Ausland passiert, beeinflusst natürlich auch die Schweiz, die Schweizer Politik gegenüber den Muslimen zum Beispiel. Und dadurch, dass Frankreich leider eine Beziehung hat zur Schweiz, und ich sage ganz klar leider, weil Frankreich ein Staat ist, der sich wirklich diesem
Also gegen die Religion komplett.
ganz, ganz klar Säkularismus, den er sich auf die Fahne geschrieben hat.
Ja.
Und in allerlei Bereichen. Ich meine, säkular zu sein und das Christentum abzulegen, weil es dich zurückhält von der Entwicklung deiner Geschichte oder deines Volkes oder der Industrie und der Ökonomie, verstehe ich vollkommen. Das Christentum ist sicherlich eine Religion, die das Volk im Mittelalter, das christliche Volk in Europa zurückgehalten hat, im Gegensatz zum muslimischen Volk.
Wieso, was ist denn da passiert genau?
Was ist passiert? Wenn man sich anschaut, Al-Andalus zum Beispiel, was zwischen 711, also im Mittelalter geherrscht hat, zwischen 711 und 1492 gab es ja das Gebiet, das Territorium Al-Andalus auf der Iberischen Halbinsel, auf der im Grunde genommen die Wissenschaften aufgeblüht haben. Die Muslime, die dort geherrscht haben Wissenschaften unterstützt. Sie haben Erfindungen gehabt, die wir bis heute zum heutigen Tage noch haben. Die Muslime, die es auf der Al-Andalus gab, waren nicht nur Araber. Sie waren Berber aus Nordafrika, sie waren Araber, sie waren auch Iberer. Das heißt Spanier, Portugiesen, die wir heute Spanier, Portugiesen nennen, die zum Islam konvertiert waren, auch sehr viele. Neben dem gab es auch die jüdische Gemeinschaft. Die Juden beispielsweise haben in der islamischen Gemeinschaft immer eine großartige Rolle gespielt. Man hat immer miteinander gearbeitet und immer voneinander gelernt. Und dann als dritter Teil gab es die Christen, die wirklich im Grunde genommen nicht sehr viel beitragen konnten von sich aus, aber sehr viel mitgenommen haben.
Ja.
Von beiden, von den Muslimen und von den Juden. Das muss einfach gesagt werden. Die Zeit von Al-Andalus wurde geprägt von den Muslimen und von den Juden hauptsächlich. Die Christen haben als Christen nicht viel beitragen können, weil sie nicht viel beitragen konnten. Ja. Ihre Glaubensbrüder im Norden Europas oder in Zentraleuropa hatten nicht gerade sehr viel aufzuzeigen im Mittelalter. Das war ja, wie sie es selber nennen, das dunkle Mittelalter. Für sie war es das dunkle Mittelalter. Und in der Tat, das christliche Europa war auch im dunklen Mittelalter versunken.
Ich habe auch noch, mal gehört, dass laut zum Beispiel dem BBC, der erste Wissenschaftler, echte Wissenschaftler, True Scientist, der Hassan ibn al-Haytham war.
Oh, ja, sehr viele Wissenschaftler im Mittelalter.
Also auch laut den europäischen Standards.
Ja, ja, absolut.
Das Wissenschaftler tatsächlich ein Korangelehrter in dem Sinn. Aber was war dann genau los, dass im Mittelalter, zum Beispiel in den christlichen Ländern, simultan zum Osmanischen Reich oder halt dem Muslimischen Reich, irgendwie die Wissenschaft keinen Vorsprung machte oder irgendwie abgehalten wurde? Was ist denn da genau passiert?
Also im Mittelalter, im christlichen Mittelalter oder im Mittelalter, gab es im Grunde genommen eine ganz klare Trennung in Europa. Da gab es wirklich das islamische Al-Andalus, okay, auf der Iberischen Halbinsel, und bis nach Italien hin, also Italien, Sizilien zum Beispiel, die Insel Sizilien war mal ein Emirat. Das heißt, es war mal unter islamischer Herrschaft, für 250 Jahre lang. Und da haben Muslime geherrscht. Das waren drei verschiedene Dynastien, die in Sizilien geherrscht haben. Okay, aber alles Muslime. Und sie haben halt verschiedene Politiken gehabt. Aber im Allgemeinen waren es die Muslime, die geherrscht haben. Und was sie unterstützt haben, sehr viel mehr als beispielsweise das christliche Europa, sie haben die Wissenschaften unterstützt, sie haben das akademische Wissen unterstützt. Es gab keine Kirche und Klerus. Und das ist unglaublich wichtig hier. Wir müssen verstehen, dass die christliche Kirche, die katholische Kirche hauptsächlich, so einen Einfluss hatte auf Europa und auf die Bevölkerung in Europa, dass du praktisch nichts sagen durftest gegen die katholische Kirche, nichts gegen den Papst natürlich, nichts gegen die Priester. Es gab diesen Klerus, den es wie heute noch gibt, das sind die Angestellten, sagen wir mal, die Angestellten der Kirche.
Die haben eine Ständeordnung, oder?
Die haben richtig, genau. Also die haben ihren Klerus. Es ist im Grunde genommen eine Gruppe von Menschen, eine Elite, nicht wahr? Die damals lesen und schreiben konnten. Das waren die einzigen, die im christlichen Europa lesen und schreiben konnten. Das war so eine unglaublich kleine Minderheit. Während es im islamischen Al-Andalus unter den Muslimen keine Kirchenstruktur keinen Klerus gab und gibt, der dich unterdrücken könnte, der dir sagen konnte, das darfst du sagen, das darfst du nicht sagen. Es gab Freiheiten, die die Christen nicht hatten in Europa.
Wie was zum Beispiel?
Beispielsweise, wie man sich äußern sollte, könnte, durfte. Dass man überhaupt
Meinungsfreiheit in dem Sinne.
Beispielsweise, ja. Dass man wissenschaftlich aktiv werden konnte. Also man konnte ja nicht sagen, Galileo Galilei ist ein gutes Beispiel. Er wurde ja verurteilt, weil er gesagt hat, dass die Erde rund ist oder dass die Atmosphäre bla bla hat, wissenschaftlich sich geäußert, was gegen die Kirche ging. Für die katholische Kirche waren wir der Mittelpunkt der Welt. Also die Menschheit und die Erde ist für die katholische Kirche der Mittelpunkt der Welt, weil Gott uns geschaffen hat im Mittelpunkt der Welt. Das stimmt gar nicht.
Wie nennt man das Weltbild? Es gibt das heliozentrisch und wenn die Erde...
Gute Frage, weiß ich. Okay, ich weiß nicht. Fällt mir jetzt nicht ein, okay? Ich weiß, was du meinst, ja. Okay, fällt mir... Also, dass die Sonne im Zentrum, also, dass die Erde im Zentrum ist, nicht wahr? Dass die Erde sie still bleibt und dann die Sonne sich drumherum bewegt, ja.
Das war ja das Weltbild, oder?
Richtig, das war das Weltbild der katholischen Kirche. Genauso wie die katholische Kirche auch ein Weltbild hatte vom Menschen, das wir uns gar nicht heute vorstellen können. Sie haben gesagt, also im Grunde genommen ist das Teil der katholischen Kirche, dass die Frau und nicht weiße Europäer keine Seele besitzen. Das wurde dann...
Laut der Kirche oder
der... Laut der Kirche. Laut der Kirche. Das sind natürlich rechtfertigt mit der Bibel. Es gibt ja die Story von von Ham und Sem, die ihren Vater... Also Ham und Sem, wo da kommt das Volk von den Hamiten und den Semiten. Die Semiten sind ja dann die Araber und die Juden,
ja.
Okay, die sich dann weiterentwickelt haben später, die heute halt die Araber und die Juden sind. Und die Hamiten sind dann hauptsächlich die Afrikaner. So wird es berichtet laut der katholischen Kirche. Und der Ham soll seinen Vater, der ein Prophet war, nackt gesehen haben,
ja.
Während Sem weggeguckt hat. Und daraufhin, laut der Bibel und laut der katholischen Kirche, soll das Volk der Hamiten, nicht wahr, die Sünde für immer behalten haben. Das heißt, deswegen rechtfertigte man, dass man afrikanische Sklaven hatte.
Okay.
Also das ist ein bisschen zum verrückt werden, nicht wahr, so was ich erzähle. Das sind so Sachen, die wirklich gepredigt wurden in der katholischen Kirche und auch geglaubt wurden.
Das ist eigentlich auch recht ähnlich, wenn ich mich nicht irre, wie die Erbsünde, könnte man sagen.
Der Erbsünde sei nein, natürlich. Da sind sie ja, sie sind ja professionell in diesen Sachen. Also sie kommen wirklich mit so welchen verrückten Sachen, ne, dass du als Baby schon mit der Erbsünde geboren wirst.
Ja.
Das heißt, ein Baby, und ich habe das auch mal probiert. Ich habe einen christlichen Amerikaner damals als Kollegen gehabt, auch am College. Und ich habe ihn gefragt, also Jeff sein Name. Und ich meinte, Jeff, hör mal, er ist gerade Vater geworden. Mashallah, süßes Kind, mashallah, sehr schön, alles Gute, sage ich. Aber ich habe gehört, du bist Christ, sage ich, ja? Sagt er, ja, ja, klar, klar. Sag ich, das Kind, das gerade auf die Welt gekommen ist, dein Baby, ist mit der Erbsünde zur Welt gekommen, sage ich, nicht wahr? Da war er ruhig. Er wusste natürlich, von was ich sprach.
Ja.
Das heißt, dieses Baby ist voller Sünden, sage ich. Stimmt das? Da war er wiederum ruhig. Weil irgendwie muss er ja zugehen. Es ist so. Aber ich glaube, zum ersten Mal hat ihn jemand darauf hingewiesen, dass da irgendwas nicht okay ist mit meinem Christentum, mit dem, was ich glaube. Und ja, Jeff hat sich dann, er musste dann wirklich schlucken, weil er nicht alleine, wir waren im Lehrerzimmer, wir haben zusammen unterrichtet damals. Und andere Lehrer, Muslime, sehr viele, die dazwischen waren, das waren Saudi-Arabien übrigens. Alles war, das Lehrerzimmer war so ruhig, du hättest also wirklich...
Oh nein.
Einen Bleistift hören können.
Awkward Silence.
Also Awkward Silence, absolut, richtig, genau. Und also ich wollte ihn nicht bloßstellen, aber ich wollte ihm nur darstellen, guck mal, etwas, auf das du stolz bist, du kannst da nicht stolz drauf sein, weil du gar nicht nachgedacht hast. Du siehst, dass das eigentlich, da ist was falsch. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Und ja, er hat sich dann auch wirklich später dann bei mir, also er war echt nicht froh darüber, dass ich ihn so bloßgestellt habe. Aber ich meinte nur zu ihm, hör mal, ich wollte nur eine Sache, ich möchte nur, dass du dich über den Islam, ne, dass du dir mal den Islam anschaust, okay, und schaust, ob das eventuell eher stimmen könnte als Christentum. Ich komme von deinem Hintergrund. Ich bin selber Christ gewesen, auch wenn ich gerade sehr gläubig war, aber viele Sachen, die einfach keinen Sinn machten damals, wo ich mich mit dem Christentum beschäftigt habe und das verglichen habe mit dem Islam und ich dann letztendlich entschlossen und mich entschieden habe, den Islam anzunehmen, sind das die Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, hey, natürlich, das macht mehr Sinn, das ist eine bessere Beziehung mit meinem Schöpfer. Also, that's it. Und das habe ich versucht, ihm klarzumachen.
Also man kann natürlich sagen, es sehr unangenehm sein wird, wahrscheinlich für einen Christ oder so, wenn er so etwas hört, weil das Wort nennt sich, glaube ich, kognitive Dissonanz, oder? Das Weltbild wird komplett konfrontiert, oder? Und dann will man zuerst ein bisschen, also sachte gehen, man will es so wie beschützen. Aber später, danach kann man ja drüber reflektieren, ein, zwei, drei Mal. Und vielleicht merkt man dann mit der Zeit, okay, da ist wirklich etwas dran. Und ich denke, das ist deshalb wichtig. Trotzdem also auch diese harten Punkte aufzuzählen, oder?
Ja, absolut, absolut, absolut. Ich meine, es geht da nicht darum, dass uns jeder liebt oder dass wir, also ich
vielleicht schon.
Ne, vielleicht schon, jedenfalls. Ja, guck mal, wenn es heutzutage, die Welt bewegt sich in einem verrückten Maß. Also im Sinne von, heute ist das so, dass du schon gar nicht die Frage, was ist deine Frau? Kannst du gar nicht beantworten. Solltest du nicht beantworten können.
Nur biologisch vielleicht oder so, aber.
Nicht mal das. Ich meine, wenn du sagst, biologisch, ist die Frau halt das XY-XXX-Chromosom, Mann und Frau, der Unterschied. Nicht mal das wird ja hängen. Das wird ja gesagt, okay, biologisch, aber es gibt ja dann noch den Sex und Gender, nicht wahr?
Stimmt.
Nicht wahr? Das wird ja vor allem in der angelsächsischen Welt mittlerweile ja sehr stark besprochen. Vor allem im akademischen Bereich, ne? Da gibt's sogar Gender Studies mittlerweile. Was das auch immer sein mag. Und es wird diskutiert in der Tat und es wird dargestellt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Sex und Gender.
Aber warum geschieht das? Also
warum geschieht das? Da fragst du mich.
Mhm. Das sind so komische Fragen. Mhm. Warum fragt man jetzt auf einmal, was ist ein Mann?
Was ist deine Frau? Natürlich ist das eine komische Frage.
Manchmal wird das ja heißen, was ist ein Tisch und was ist...
Ja.
Da frage ich, woher kommt das? Weißt du vielleicht, warum das zustande gekommen ist?
Was passiert? Ich meine, wenn man sich anschaut, wie die Welt sich entwickelt hat in den letzten, sagen wir mal, 20, 30 Jahren.
Ja.
Wenn man sich das anschaut. Nach dem Fall des Kommunismus beispielsweise, wo es ja vorher ganz klare zwei Erzfeinde gab. Es gab wirklich den Westen und den Osten.
Ja.
Wir haben die Sowjetunion gehabt, wir haben wirklich die kommunistischen Länder gehabt, den Kommunismus als Ideologie gegenüber dem Kapitalismus und dem westlichen System. Okay? Das haben wir, im Grunde genommen war das sehr klar. Die Welt war klar eindeutig eingeteilt. Und man musste sich entscheiden, gehe ich mit denen oder gehe ich mit denen? Das war so ein bisschen die Idee. Nach dem Zerfall des Kommunismus, 89, 90, Fall der Mauer, die Wiedervereinigung, wo wir alle so stolz und froh drauf waren in Deutschland damals, das war damals ganz am Anfang, die Euphorie war nur am Anfang, hat sich auch gelegt, sehr schnell, wo wir auch alle Ossis im Westen hatten, plötzlich, wir mussten nur anfangen zu verstehen, wie sie sprachen, das war so hässlicher Dialekt, übrigens. Hast du schon mal gehört, Ostdeutschland, wie sie sprechen?
Wie spricht man das?
Ich will es auch gar nicht nachmachen. Es ist katastrophal. Es ist wirklich, also man hörte sie am Anfang, mittlerweile sprechen sie ja gar nicht mehr so. Sie haben ja versucht, das abzulegen, ne? Nicht zu zeigen, dass sie aus dem Osten sind. Jedenfalls, es gab halt diese, also ich kannte das als DDR halt und Bundesrepublik BRD, ist halt eins geworden, mittlerweile Deutschland, ein Deutschland, schön. Aber was die Deutschen geschafft haben, das muss man ihnen schon lassen und geben. Sie haben ein Land, was Jahre zurück war im Sinne der Entwicklung, der wirtschaftlichen, politischen Entwicklung, haben sie wirklich angekoppelt an den Westen. Also heutzutage kannst du ja gar nicht, ich bin schon seit 20 Jahren weg aus Deutschland, seitdem bin ich weg aus Deutschland und für mich ist das immer noch der Osten. Kannst du ja gar nicht sagen, wenn ich sowas sage in Deutschland, ja, guckt mich jeder Jugendliche, also jeder Jugendliche sagt, was, Ossi, was ist sowas, so sprechen wir gar nicht heutzutage.
Ja.
Okay, alles klar. Jedenfalls, es gibt einen Unterschied zwischen Ost und West in Deutschland, immer noch heute. Städte wie Leipzig, Dresden, die ich sehr mag übrigens. Ich hätte niemals gedacht, dass mir diese Städte gefallen würden. Aber sie sind wunderschöne Städte, ganz ehrlich. Also Leipzig und Dresden im Osten Deutschland sind schönere Städte als beispielsweise Köln und andere Städte im Westen Deutschlands. Okay?
Sie
schön. Schön, sie sind einfach schön. Sie haben die
Sehenswürdigkeiten,
die Gebäude. Es ist sehr angenehm, in Leipzig zu sein. Du wirst nicht sagen, also ganz ehrlich, hast du mir das vorher gesagt, also am Anfang, wo ich zum ersten Mal in den Osten gegangen bin, ich war in Berlin, in West-Berlin, dann in Ost-Berlin. Okay, das war ein Berlin. Okay, gut, das kann man dann ein bisschen, okay. Aber dann Leipzig, Dresden. Dresden zum Beispiel ist wirklich eine schöne Stadt. Ist wirklich eine schöne Stadt. Und es gibt Monumente, die sind sehr, sehr interessant. Also es gibt zum Beispiel diese Tabakfabrik. Okay, eine Tabakfabrik, die gebaut wurde von Hugo Zitze während der Zeit des Osmanischen Reiches. Er hat damals Tabak importiert aus dem Osmanischen Reich. Und hat, Hugo Zitze war ein Unternehmer, und hat dann in der Stadt, durfte er kein Gebäude höher als die Skyline bauen. Und er wollte halt eine große Tabakfabrik bauen lassen, die man von Weitem sieht. Also er war ein Unternehmer und er hat weitergedacht. Und er wollte, dass die Leute über ihn reden und über seine Tabakfabrik reden.
Ja.
Okay, als Unternehmer, ideal natürlich, Werbung für free, für gratis, gratis. Und da hat er gesagt, okay, was mache ich? Er hat dann eine Moschee, im Stile einer Moschee eine Tabakfabrik sich bauen lassen, die es heute noch gibt. Das heißt, wenn du heute in Dresden reinkommst, siehst du eine Moschee von Weitem mit einer Kuppel. Das ist die Tabakfabrik von Hugo Zitze, die gibt es immer noch heute.
Steht das in einem Buch drin?
Ja, steht in meinem Buch drin, richtig.
Welches Buch?
Das zeige ich gleich.
Die islamische Geschichte Europas. Jedenfalls sieht man von Dresden, das allererste, was man sieht, ist eine Moschee von Weitem. Das ist, mit Minaretten?
In Deutschland. Kuppel.
In Deutschland, in Dresden. Okay? Und dann denkst du, was ist denn hier los, wenn du es nicht weißt? Und also er hat das als Unternehmer natürlich sehr, sehr, sehr interessant gemacht. Er hat sich gedacht, ich will was machen, wo ich gratis Werbung kriege. Und ihm hat das Osmanische Reich, es gab eine Zeit in Deutschland, es gab eine Zeit in Berlin, in Preußen beispielsweise, wo die Menschen das Osmanische Reich bewundert haben. Es gab eine Zeit, die nannte man die Türkerie. Okay? Das heißt, man hat sich angezogen wie ein Osmane.
Das Wort Türkei, ist das schon von damals oder ist es?
Nee, das ist damals erfunden worden, praktisch Türkenmode. im Deutschen. Okay, Türkerie, Französisch natürlich, Türkenmode im Deutschen. Das heißt, man hat sich angezogen wie ein Osmane, man hat sich gegeben wie ein Osmane. Ja. Adelige zum Beispiel in Preußen haben sich wirklich mit Turban gekleidet und haben sich auch durch die Gegend kutschieren lassen. Ja. Auch Kamele wurden importiert. Okay, das heißt, es gab so eine Art orientalistische Euphorie. Und mit Orientalismus meinte man natürlich hauptsächlich das Osmanische Reich. Das war halt damals das Kalifat, ne, das der Repräsentant des Islams. Und man hat auch in Berlin damals zum Beispiel, da wo heute der Friedhof steht, der türkische Friedhof, die Şehitlik-Moschee mit dem Friedhof, das ist eine Moschee, eine der ältesten in Berlin. Dieses ganze Gebiet wurde dem osmanischen Staat als Geschenk gegeben vom preußischen Kaiser. Und bis zum heutigen Tage gehört dieses Gebiet der Türkei. Also heute die Türkei. Das sind also alles Sachen in Deutschland, wo man sagen könnte, was haben wir Islamisches hier? Wir kennen ja nur wirklich die Muslime als Gastarbeiter in den 1960er Jahren aus der Türkei kommend, Tunesien, Marokko. Nicht wahr? Das sind so die Muslime, die wir kennen.
Also Gastarbeiter.
Gastarbeiter, ja. Aus Jugoslawien, ein hässliches Wort. Aber halt.
Eltern.
Ja. Eltern und Großeltern. Nicht wahr? Die halt gekommen sind, um dem Wirtschaftswunder wirklich unter die Arme zu helfen. Sie haben Deutschland in den 60er Jahren, wo die ersten Verträge geschrieben wurden, eigentlich schon 55 wurde mit Italien damals der Vertrag gemacht. Sie haben Verträge unterschrieben mit ärmeren Staaten damals. Deutschland hat einen Vertrag unterschrieben und hat Arbeiter gebraucht in deren Fabriken. Und die allerersten waren erstmal die Südlichen, die Südeuropäer, Mittelmeer. Also Italiener, Griechen, Spanier, Portugiesen. Das waren aber nicht genug. Man brauchte mehr. Dann hat man sich Richtung Osten, die Türkei, hat man sich angeschaut. Marokko, Ägypten, Tunesien, da hat man mit ihnen auch Verträge unterschrieben. Und dann kamen die allerersten Muslime, wie sie sagen, in den 60er Jahren. Das stimmt aber nicht ganz, weil das waren nicht die ersten Muslime, die nach Deutschland gekommen waren. Davor gab es auch Muslime. Und zwar auch alleine schon die Preußen hatten sogar eine Armee, eine Legion, eine Delegation, in der Armee gibt's eine Gruppe, wie sagt man, ich kenne mich ja nicht. Also es gibt in der Armee eine, wie nennt man die, eine Gruppe, die halt aus Muslimen bestand, aus Muslimen aus dem Balkan zum Beispiel. Also die wurden dann zum Beispiel auch unter Preußen, die haben dann mitgekämpft. Okay, haben auch im Ersten Weltkrieg zum Beispiel mitgekämpft an der Seite von Deutschland. Viele haben dann an der Seite der Alliierten, also der Engländer und der Franzosen mitgekämpft. Also in jeder Armee hat es mal muslimische Kämpfer gegeben, Soldaten gegeben. Unter den Franzosen natürlich wegen ihren Kolonien aus Afrika hauptsächlich, Nordafrika. Die Engländer hatten Kolonien in Indien hauptsächlich, unglaublich große muslimische Minderheit natürlich dort. Die haben dann für die Engländer gekämpft und für die Deutschen dann die Osmanen. Okay, also all das ist unbekannt.
Also man kann so gesehen sagen, die Frage, die gestellt wird, was suchen die Muslime hier in Deutschland oder was auch immer, ist eigentlich einfach ein Mangel an Wissen, weil das nicht an den Schulen unterrichtet wird.
Absolut.
Okay. Aber dieses Wissen, das ist ja das Problem. Ich meine, Borako Fink, du hast die halbe Geschichte erzählt.
Ich will nicht mehr erzählen, weil ich möchte, dass ihr mein Buch kauft, inshallah.
Ja, und das ich bin ja schon zwei Tage mit dir unterwegs und ich quatsche auch viel mit dem Steff, ja. Ich höre ihm wirklich sehr, sehr gerne zu und man kann ihn auch wirklich stundenlang zuhören.
Okay.
Super, war sehr schön. Und der Bruder zum Beispiel, der lernt ihn ja zum ersten Mal richtig kennen, ja. Hat maschallah sehr viele Fragen.
Ja, mehrfach ist sehr interessant.
Das gefällt mir. Und das Problem, was ich ja sehe, ist, die Geschichte zu erzählen ist ja das eine. Aber sich dann das Wissen auch anzueignen, ist das andere. Und viele sind sich aber gar nicht bewusst oder haben nicht diesen Drang, das zu lernen, ja. Zwei Punkte. Das erste ist, die meisten befassen sich ja nicht mal mit dem Koran, weil dort, ich meine, ist es zwei Drittel vom Koran, glaube ich, oder ein Drittel, ich weiß gar nicht.
Geschichte.
Zwei Drittel, oder?
Also immer ein Drittel, oder?
Ja, so. Ich rede von Geschichte, dass der Koran halt eine bestimmte Anzahl, also zwischen ein Drittel und zwei Drittel, ja, ist halt Geschichte.
Das ist einfach Geschichte, oder super, und das ist den meisten gar nicht bewusst.
Ja. Ja.
Mein Tipp ist immer so, befasst dich zuerst mit dem Koran, also als Muslim jetzt, dann lernst du die Geschichte kennen und dann hast du auch
den Bezug
auch zu Geschichte, was da steht und uns wirklich vertieft gibt, es fällt einfach einfacher. Und Du hast ja gesagt, Wissen ist Macht. Dieses Wissen muss man ja lesen können irgendwo. Und wo machen wir das am besten? Auf diesem Buch. Ja. Die islamische Geschichte Europas. Ich werde inshallah zwei Bücher verlosen. Die meisten werden das wahrscheinlich schon haben. Denke ich mal, ich hoffe, es sind die meisten, aber ich habe auch erfahren, dass es sehr viele gibt, die dieses Buch gar nicht besitzen. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist das alles hier noch in diesem Buch?
Alles ist da, ja.
Wirklich jetzt? Perfekt.
An den Schulen verkaufen, dann kommt es
unterrichtet. Man kann es auf meiner Webseite kaufen. Also ihr habt es hier, zurzeit ist es auch hier, glaube ich, zur Verfügung. In der Schweiz kann man es auf jeden Fall kriegen. Aber man kann es über meine Webseite stephcarries.com.
Stephcarries.com, das werden wir schon mal einblenden. Ich werde auf jeden Fall zwei Bücher der Community verlosen. Und genau.
Also einfach noch, ich möchte dazu etwas sagen, was du gesagt hast. Warum sollte man Geschichte lernen, wenn es uns gut geht? Jetzt zum Beispiel in Deutschland, schlussendlich sind es ja einfach die Muslime, dann die Opfer sind, aber den anderen geht es ja gut. Warum sollten sie in dem Sinne trotzdem Geschichte lernen?
Okay, es gibt mehrere Gründe. Erst einmal als Mensch sollte man seine Menschheitsgeschichte kennen. Man sollte wissen, wo man herkommt. Und wenn man nicht weiß, wo man herkommt, kann man keine Zukunft aufbauen. Die Vergangenheit ist unglaublich wichtig für, wo man in dem Moment sich befindet. Wenn ich dich alleine schon frage, wie heißt du? Allein dein Name ist Geschichte. Dein Name deutet darauf hin, dass du Muslim bist, dass du aus diesem Gebiet kommst, dass du dass irgendwie eine Beziehung zu irgendwo, ja, Stephanos, okay? Dass ich einen griechischen Hintergrund habe, nicht wahr? Das wird der Name, allein der Name deutet all das hin. Und das ist Geschichte in sich selber. Danach geht es natürlich noch tiefer rein. Wo kommst du her? Wer bist du? Das heißt, meine Biografie, ein bisschen über mich zu berichten, ist Geschichte. Wo ich aufgewachsen bin, wo ich zur Schule gegangen bin, wo ich geboren bin, all das, das ist alles meine Geschichte, meine persönliche Geschichte. Und wenn man nicht die Geschichte eines Volkes kennt, okay, kann man und darf man nicht über das Volk richten. Und ich glaube, das ist in dem Fall der Albaner beispielsweise ein sehr gutes Beispiel. Wie kann ich mir anmaßen, zu behaupten, diese Albaner, die sagen, sind 75% Muslime, kennen den Islam gar nicht? Natürlich nicht. Da gab's mal eine Geschichte, wo die Albaner mal Teil des Kommunismus waren. Und in bestimmten Gebieten, in Albanien selber, Albanien war das allererste Land, das offiziell gesagt hat, wir haben keine Religion. Wir sind ein atheistischer Staat, offiziell, das allererste Land. Sie haben alles, man durfte zum Beispiel auch als Christ, als Jude, Muslim, durfte man nicht beten, man durfte nicht, es gab keine Moschee, es gab keine Kirche, keine Moschee, die sind alle zugemacht worden in Albanien. Ja. Albanien war der erste atheistische Staat.
Aber man durfte nicht einmal zu Hause beten, oder?
Also, wenn man gesehen wurde, war das ein Problem. Aber es gibt sogar Imams von damals in Albanien, die Surat al-Fatiha kannten, und wenn man sie aufgesagt hatte, hatte man wahrscheinlich auch mit Gefängnisstrafe zu rechnen.
Ja. Also zur Meinungsfreiheit, ja.
Also es gab wirklich, also das, also Albanien kann man sich gar nicht vorstellen als Staat, was für ein Staat das war. Also sehr stark unterdrückt natürlich von jemandem, der ursprünglich ja noch Muslim war, Enver Hoxha, war ja eigentlich Muslim. You know? Also wenn man sich das anschaut, also ursprünglich sollte er ja, ne, als Muslim.
Die Albaner sind alle sicher überrascht, was der Stefan Enver Hoxha gesagt, der kennt ihn.
Ja. Jedenfalls, das ist alles Geschichte, was wir hier berichten. Wie kannst du über ein Volk richten, über eine Sprache richten, wenn du deren Geschichte gar nicht kennst? Und wir wissen beispielsweise, wie ganze Völker, deren Geschichte zerstört wurde und deren Volk, dieses Volk, ihr Selbstbewusstsein verloren haben, sich selber verloren haben. African Americans zum Beispiel, also Schwarzamerikaner beispielsweise in den USA, dadurch, dass sie ursprünglich als Sklaven nach Amerika gebracht wurden und ihnen verboten wurde, ihre Religion zu praktizieren. Ein Drittel waren Muslime übrigens. Ein Drittel waren Muslime, die in Amerika angekommen sind. Die meisten sind in Brasilien angekommen. Heute gibt es die größte afrikanische Gemeinschaft außerhalb Afrikas in Brasilien.
Ich glaube, dass ein Drittel Muslime
waren. Ein Drittel waren Muslime. Und die durften nicht praktizieren, die durften natürlich ihre Kinder nicht großziehen. Viele konnten nicht einmal heiraten. Darum hat man heute Situationen, wo man wirklich merkt, es gibt kein Familienleben unter schwarzen Amerikanern in den USA. Kann es gar nicht geben, weil sie das gar nicht gelernt haben. Das wurde ihnen weggenommen. Okay? All das, wegen der Geschichte, versteht man die, muss man die Situation heute verstehen in Amerika. Okay? Dass es Diskriminierung gibt und dass es Probleme gibt bei bestimmten Völkergruppen, das hat mit der Geschichte zu tun.
Ach, die Geschichte jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das hört man alles so. Und das Problem, wo ich sehe, ist, durch die ganze Digitalisierung, die wir aktuell haben, viele, das haben wir auch in einem anderen Podcast vor irgendeinem Bruder erwähnt, dass viele verlernt haben zu lesen, ja. Und ich meine, das Buch jetzt wirklich, ich kann es nur meins nahelegen, dass man das liest, aber wie viele kaufen sich das wirklich und lesen es am Schluss gar nicht? Einfach nur, ja, ich habe das Buch von Stef Kerr, ist schön. Meine Empfehlung ist, und das, was ich sehe, und das hat mich wirklich dazu, das hat wirklich mir etwas ausgelöst, ja. Das war ich persönlich, das habe ich dir gesagt, der Bruder weiß das auch. Als ich auf der Zypernreise mit dir war.
Ja. Komplett anderer Mensch.
Okay. Komplett anderer Mensch, wenn du das so sagst. Nee, das ist genau das. Ich meine, ich lese schon selbst viel zu wenig. Aber wenn man reist, lernt man die Geschichte tatsächlich am besten. Das sagt Allah im Koran.
In der Tat, ja.
Sinngemäß sagt er ja.
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ما شاء الله.
Das ist mal das eine. Gleich zu Beginn sollten die meisten reisen, egal. Klein anfangen, Nachbarnationen, Länder und dann darauf aufbauen. Was mich aber interessiert ist, wir reden die ganze Zeit von Völker, von Staaten etc. Was ist eigentlich die Definition von Nation?
Ja.
Kurz und knapp erklärt, was ist die Definition?
Da gibt's keine kurz und knappe Erklärung. Das ist unglaublich komplex, was du da jetzt angefangen hast. Die Frage alleine schon, von welchem Standpunkt? Also Nation, so wie wir es heute sehen, wie wir als Nation, es gibt mehr als 220 offizielle Nationen auf der Welt.
Wie viel? 220?
222 Länder.
Ah, okay, Länder und
Länder
sind das gleiche.
Das ist genau der Punkt jetzt. Okay. Wie verstehen wir eine Nation? Ist Deutschland eine Nation? Gibt es keine Minderheiten in Deutschland? Gibt es nicht die Friesen, die Ostfriesen in Deutschland beispielsweise? Gibt es nicht andere Sprachen, die gesprochen werden außer Deutsch? Also mit dem Verständnis, was wir heute haben von Nation, was wir haben sollten, mit dem Verständnis, was sie mit der Französischen Revolution mitgebracht haben, weil die Französische Revolution 1789 hat im Grunde genommen gesagt, wir wollen Völker schaffen, mit klaren Grenzen. Und in diesen Grenzen lebt ein bestimmtes Volk, was eine bestimmte, die gleiche Religion, die gleiche Sprache, die gleiche Geschichte und Kultur haben sollte. Davon gibt es nicht mal ein einziges auf der Welt. Okay? Das heißt, die Idee ist eine Utopie. Das ist eine Utopie, das gibt's gar nicht. Nicht einmal ein sehr homogenes Volk wie die Portugiesen beispielsweise. Nicht einmal sie sind homogen. Okay? Also, diese Idee ist eine Utopie. Jetzt im islamischen Sinne, als Umma, wenn man sich wirklich als Umma, es gibt ja auch ein sehr schönes Buch, was geschrieben wurde, das heißt Umma versus Nation. Der islamische Begriff Umma ist ja viel breit gefächert und viel flexibler als dieses rigide, wirklich, also wirklich dieses Nationbegriff, eine Sprache, eine Kultur, ein Volk. Okay? Was es gar nicht gibt. Aber im Islam ist die Umma, ja, schwer das zu übersetzen als Volk. Es ist im Grunde genommen es geht um den Glauben. Es geht darum, dass man Muslim ist. Und das ist wichtig. Es ist unabhängig, wo man herkommt ursprünglich, unabhängig, was für eine Hautfarbe man hat. Es ist unabhängig von, wo man lebt. Also sehr, sehr flexibler Begriff. Viel flexibler als dieser Nationalgedanke, den man heute hat. Okay? Das heißt, wenn man Teil dieser Umma ist, als Muslim, gehört man, egal ob man aus Marokko kommt, aus dem Senegal oder aus Indonesien. Man ist Teil dieser Nation. Man sieht anders aus, man hat eine andere Hautfarbe eventuell, aber man glaubt an eine Sache, man glaubt an derselben Sache. Man glaubt an Allah, man betet fünfmal am Tag, das hat sich nicht verändert, das ist immer noch gleich.
Das habe ich mal angesprochen, das Wort Umma. Es enthält ja das Wort Umm. Das bedeutet ja Kernpunkt, unter anderem, oder auch Mutter. Und heißt also in dem Sinne, Religion oder Glaube ist der Kernpunkt, weil es eine viel stärkere Verbindung gibt, also ergibt als die geografische Herkunft.
Richtig, 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 genau. Oder die Sprache, was auch immer. Und selbst da zum Beispiel im Islam, da könnte man sagen, unsere gemeinsame Sprache sollte eigentlich das Arabische sein, im Sinne von des Korans. Das heißt nicht, dass wir unsere Sprachen vergessen sollten ja. oder nicht sprechen dürfen. Das stimmt nicht. Im Gegenteil. Da wiederum ist der Islam und das islamische System zum Beispiel viel flexibler als das sogenannte demokratische, das System, was wir heutzutage leben, in dem wir leben. Wo man sagt, ja, wie gesagt, eine Nation, eine Sprache, ein Hintergrund, eine Kultur. Nein. Nein. Also es wird uns immer vorgeworfen als Muslime, dass wir genau das Gegenteil sind von dem, was ich gerade beschrieben habe.
Ja, das stimmt. Ja.
Stimmt überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es ist genau das Gegenteil von dem, was sie uns vorwerfen. Dass wir, also wirklich rigid, weil wirklich, also man nimmt den Iran als Beispiel und sagt, guck mal, alle Frauen sehen gleich aus. Sie tragen alle den Chador. Es gibt eine uniforme, eine Gleichschaltung des Islam. Sie gebrauchen das Wort. Schlimmes Wort übrigens. Vor allem im Deutschen natürlich. Gleichschaltung des, also der Islam würde gleichschalten, wird gesagt. Und man gebraucht bewusst so ein Wort im Deutschen. Ne? Das erinnert ganz klar an das Dritte Reich. Und dementsprechend nennen sie auch islamische Führer zum Beispiel, Verherrscher, nennen sie halt, sie wollen uns auch in diese Schublade des Faschismus hineinquetschen. Okay? Und das gelingt ihnen sehr gut in dem Moment. Einerseits. Andererseits sollten wir nicht vergessen mit 9-11, dass wir seitdem, seit 2001, ich kenne europäische Muslime, ziemlich viele, also sei es Engländer, Franzosen, Deutsche, Griechen, die sind nach September 11 zum Islam gekommen. Vor September 11, ich kannte sehr, sehr wenig, ich kannte einen Deutschen in der Milan-Moschee, kann ich mich erinnern, da habe ich versucht, ihn zu finden damals. Okay, 1990er, ich habe wirklich versucht, hey, wo ist der, ich kann mich nicht mal an seinen Namen erinnern, und mir wurde gesagt, es gibt einen deutschen Muslim in Aachen, in der Milan-Moschee. Das war damals so, wow, mashallah, mashallah, einen deutschen Muslim. Und jeder wusste, wen ich meinte. Verstehst du? Heute, wenn ich sage, es gibt einen deutschen Muslim, okay. Von wem redest du, wie viel? Es gibt hunderttausende deutsche Muslime. Also, das ist schon, ich glaube, die Entwicklung ist sehr interessant.
Kann man aber diese ganze Entwicklung, die du jetzt ansprichst, kann man das auch mit einem Kurs belegen? Kann man da irgendwas machen? Bietest du auch da was an, oder?
Ja, also ich biete für den deutschsprachigen Raum an der DIN-Akademie einen Kurs, der heißt DII, also Deine Islamische Identität. Okay? Und dieser DII-Kurs geht halt auf all die Sachen ein, wo, sagen wir mal, mein Buch dann im Grunde genommen die Quelle ist, wo man sagt, okay, man guckt sich bestimmte Gebiete an, man guckt sich natürlich die islamische Geschichte Europas im Allgemeinen an, wie gesagt, die Wikinger beispielsweise auch, man guckt sich auch Skandinavien an, man guckt sich auch den Osten an, Zentraleuropa, Südeuropa, Mittelmeer, und geht auf die Geschichte Europas mit, wie der Islam reingebracht wurde nach Europa und wie er sich entwickelt hat. Der Kurs geht über 12 Wochen. Man kann jederzeit einsteigen, okay, über die DIN-Akademie. Man kann jederzeit einsteigen und man hat dann jeden Mittwoch und Sonntag hat man eine Live-Sitzung mit mir. Mittwoch kann man einfach Fragen stellen. Mittwochabends ist das. Das sind 3 verschiedene Sitzungen. Al-Andalus, Osmanisches Reich und die Dachregion. Und in diesen 3 verschiedenen Sitzungen kann man einfach Fragen stellen über die verschiedenen Thematiken.
Das ist in Deutschland?
Das ist auf Deutsch, online. Das läuft alles online.
Ah, im Selbststudium kann man das?
Das kann man über Internet machen, genau. Und jeden Sonntag früh treffen wir uns dann als Gruppe. Und da gibt es auch Vorträge von den Teilnehmern selber. Und ich habe da selber auch sehr viel, ich bin dann wirklich einer der Teilnehmer dann am Sonntag. Und das macht am meisten Spaß. Weil man hört sehr viel. Man sieht auch sehr viele Dialoge, Debatten, die stattfinden. Und es ist wirklich sehr interessant, von den Teilnehmern auch ihre Vision manchmal mitzukriegen. Es ist wirklich sehr interessant. Und der Kurs, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, was ich glaube, jeder, der deutschsprachig ist, teilnehmen sollte. Also ich rede auch von Nicht-Muslimen. Und ich kann mich erinnern, wie eine Schwester mich mal angerufen hatte nach Jahren. Sie hat den Kurs mal vor ein paar Jahren belegt. Und sie hat mich angerufen und meinte, ich wollte mich einfach nur nochmal bei dir bedanken. Ne, für den Kurs, und zwar ist etwas ganz Praktisches passiert, sagt sie. Ich wollte einfach nur sagen, ich versuche seit einem Jahr eine Wohnung zu kriegen, habe mich bei einem Rechtsanwalt gemeldet, weil ich einfach keine Wohnung kriege, okay, um Hilfe zu kriegen, juristische Hilfe, mit Kopftuch, Frau kriegt keine Wohnung in Deutschland. Scheinbar ein Problem, subhanallah. Können wir uns gar nicht in England vorstellen. Jedenfalls ist sie dann zum Anwalt gegangen und er meinte zu ihr, ja, Frau so und so, es tut mir leid, Sie müssen aber auch verstehen, ne, seitdem in den 60er Jahren die ersten Muslime hier nach Deutschland kamen, ne, die ersten Türken, sie haben dann natürlich den Islam mitgebracht, das war fremd für uns. Daraufhin meinte sie, das stimmt gar nicht, sagt sie. Was Sie da gerade gesagt haben, stimmt gar nicht. Der Islam ist nicht in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen, sondern er war schon viel vorher hier. Die allererste Moschee ist in Schwetzingen im 18. Jahrhundert gebaut worden, bevor es überhaupt an Deutschland gab. Ja. Und er war baff, der Mann war baff. Und so, was? Ich habe gerade Mist erzählt, ne? Meinte er zu ihr. Meinte sie, ja. Er hat sich dann später bei ihr entschuldigt. Ne? Also man merkt, das war ein gebildeter Mensch, der aber ungebildet in der Situation war, hat aber gemerkt, dass er wirklich Mist erzählt hat, hat sich dann wie gesagt entschuldigt und hat sich wirklich dann beschäftigt damit und meinte zu ihr, wow, das wusste ich alles gar nicht. Daraufhin hat sie sich gemeldet bei mir und meinte, subhanallah, ich hätte das nie gewusst, sagt sie. Ich hätte auch nie die Selbstsicherheit gehabt, hätten wir den Kurs nicht gemacht, weil in meinem Kurs, das ich auch mache, ich gehe die Sache auch praktisch an und sage, beispielsweise spiele ich den Devil's Advocate. Also ich bin dann derjenige, der diese Fragen stellt beispielsweise. Ne? Ja, ihr seid doch in den 60er Jahren gekommen, müsst ihr doch verstehen, die Leute, 30, 40 Jahre, wie lange seid ihr hier? Eure Kinder sind doch immer noch fremd, ihr seid doch Gastarbeiterkinder. Also wir spielen diese Sachen aus und die Leute wissen dann, wie die reagieren sollen. Das sind also typische praktische Beispiele.
Also normalerweise würde man ja eigentlich wirklich eingeschüchtert werden, wenn man mit einem Rechtsanwalt spricht. Und man würde denken, der weiß das sicher, von was er spricht.
Richtig, genau. Er müsste es doch wissen.
Ja, genau.
Genau, nein. Also ich denke, meine Teilnehmer haben da absolut, die haben das alles abgelegt.
Okay.
Und dann vor allem die Schwestern, Maschallah. Also absolut. Wir haben wirklich also Frauen, die mittlerweile den Mund öffnen, ne? Und die sich dann auch sich und den Islam verteidigen.
Doch.
Und das ist wirklich cool. Das ist also, da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch stolz drauf.
Nee, die Wurde muss nur kurz weg. Aber gibt es auch was im englischsprachigen Bereich, wo du anbietest, oder nur Deutschen?
Nein, im Gegenteil. Also ich habe im englischsprachigen...
Viele Jugendliche heutzutage, ja, die hören Englisch viel lieber zu oder reden auch, sprechen Englisch lieber als Deutsch.
Ja, also ich habe im englischsprachigen Bereich im Grunde genommen angefangen mit der ganzen Sache. Also viel vor dem deutschen Kurs. Es gibt natürlich den Kurs auf dem Englischen über stephcaris.com, meine Webseite, kann man sich dann auch für den Kurs auf Englisch anmelden. Dann gibt es ziemlich viele YouTube-Videos auf Englisch, auch auf Deutsch, so einiges auf Deutsch mittlerweile, aber auch auf Englisch. Ich habe den Mukaddima-Kurs, das ist ein Kurs, der ein Diplom. Man kriegt am Ende des Kurses ein Diplom, der läuft ungefähr ein Jahr, der ist dann auch fest September, Oktober bis Juni, Juli des Jahres, okay, also ein akademisches Jahr und in dem akademischen Jahr bringen wir den Teilnehmern die Mukaddima bei. Das ist ein Werk von Ibn Khaldun, der Vater der Soziologie genannt wird.
Vater der Soziologie.
Ibn Khaldun hat im 14., 15. Jahrhundert gelebt und hat dann in diesem Buch, in seinem Werk, im Mukaddima, hat er sehr, sehr viel dazu beigetragen, was wir heute Soziologie bezeichnen, Anthropologie, Psychologie und so weiter und so fort. Und das sind alles Gebiete, die wir dann auch ansprechen, während wir diesen Kurs machen, auf Englisch dann alles. Natürlich islamische Geschichte ist großer Teil davon, islamische Dynastien. Historiografie, das heißt Geschichtswissenschaft, wie geht man damit um? Wie weiß ich überhaupt, dass, was du mir da erzählst, richtig ist? Wie weiß ich überhaupt, es gibt tausende verschiedene Bücher, die über dasselbe, die über dieselbe Thematik verschiedene Sachen sagen. Wo weiß ich, dass das richtig und dass das falsch ist?
Also da lernt man auch tatsächlich, auf die Quellen zu schauen.
Ja.
Wie Hadith-Wissenschaft.
Richtig, genau. Das ist sehr ähnlich. Also es ist sehr ähnlich. Und wir haben ja
auch in der Wissenschaft, also Philosophy of Science.
Genau.
Da schauen sie wirklich, wie Wissenschaftler zu Entschlüssen kommen, Konklusionen.
Ja, richtig.
Und auch dort findet man sehr viel Fehler. Also
ist
sehr wichtig, ja.
Ja, sehr gut. Also in der Tat, das ist wirklich unglaublich wichtig, weil immer wieder ist die Frage, woher weiß ich eigentlich, was du da gerade erzählst, dass du die Wahrheit, also das, was du sagst, richtig ist. Ich meine, wir haben mittlerweile ein Zeitalter erreicht, das haben wir schon kurz angesprochen, wo wir wirklich schon gar nicht mehr wissen, was Fakt und was nicht Fakt ist und ob es überhaupt wichtig ist. Bei vielen zählen da nur Emotionen. Also wenn ich mich fühle als Frau, dann bin ich Frau. Ich fühle mich in dem Moment als schwarze Frau, so werde ich dementsprechend behandelt wollen. Also es ist wirklich, es ist lächerlich natürlich, aber das wird doch gar nicht, also es ist, du kannst ja schon gar nichts sagen mittlerweile.
Bruder, schau mal, das ist ja so, dass du hast das wegen der Band, du hast den christlichen Mitmensch angesprochen wegen der Erbsünde. Viele trauen sich ja gar nicht, das zu sagen.
Ja.
Und das liegt, also mit vielen meine ich jetzt Muslime, weil sie sich mit sich selbst nicht beschäftigen, sie lernen sich selbst nicht kennen, ja, sie lernen ihre eigene Religion nicht kennen. So, und dann erwartet man von diesen Menschen oder von uns, unseren Brüdern und Schwestern, dass man überhaupt mit anderen Mitmenschen über Geschichte redet, über Atheismus, über Gottes Existenz, Sinn etc. Keine Chance, absolut keine Chance. Und jetzt mal zusammengefasst würde ich sagen, das ist meine Meinung, du kannst mich auch gerne kritisieren. Zuerst mit sich selbst beschäftigen, ja. Warum bin ich Muslim? Was möchte Allah von mir? So, wenn du das mal hast, beziehungsweise daraus resultierend sollte ja kommen, dass man seine Pflichtgebete erfüllt und seine, einfach die fünf Säulen im Islam. Alles danach ist ja auf freiwilliger Basis so. Und dann kann man sich wirklich nicht nur überlegen, aber sollte man sich dann ans Herz legen und sagen, okay, der Bruder Dr. Stepp hat gesagt, lernt die Geschichte kennen, ja. Was hat dich am meisten in der Geschichte fasziniert? Ich weiß, komplexe Frage für dich, weil da spielt sich ein Bilderbuch bei dir ab. Aber was hat sich wirklich am meisten in der Geschichte fasziniert? Dich persönlich?
Also wie ich gesagt habe am Anfang, mein ursprüngliches Heimatland, also Griechenland und die Lügen, die uns erzählt wurden.
Die Lügen?
Die Lügen. Oh,
da fällt mir gerade was ein.
Bitte.
Ja, als wir auf der Zypernreise waren, und das war mir gar nicht bewusst, du stehst da, erzählst, als wir in der Kirche waren, also die in einer Moschee umgewandelt wurden.
Mhm.
Die erzählst da, Kirche ist konvertiert, oder was?
Ja.
Ah, okay.
Würde man nicht denken, wenn man es auf den westlichen Blick anschaut.
Interessant.
Und du erzählst das alles, dann war ein Bruder noch dabei. Im Anschluss meinte der Subhanallah, hey Leute, schaut mal, der Bruder Steff, der nimmt das alles so mit. Schaut ihm tief in die Augen, der nimmt das alles so mit. Warum? Weil er wurde sein Leben lang belogen. Er wurde belogen, man hat ihm nicht die Wahrheit erzählt und dann ist er selbst auf den Schluss gekommen, okay, Subhanallah, ja, was ist das hier? Die Geschichte ist was ganz anderes. Und deswegen sage ich auch, ich wende es jetzt vielleicht zum dritten Mal, egal, aber geht reisen.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall.
Der Bruder hat inshallah in Zukunft noch vieles vor. Soweit ich weiß, wird er nicht das erste Mal auf Zypern gewesen sein und so eine Reise anbieten. In Al-Andalus auch, in Spanien. Inshallah kommen auch noch weitere dazu. Aber bitte geht reisen, ja. Du hast, wenn dieses Video rauskommt, ich weiß es nicht, dann ist die Al-Andalus-Reise vorbei. Machst du noch dieses Jahr eine Zypern-Reise?
Ich weiß noch nicht.
Weißt du noch nicht?
Wir haben noch nicht uns entschlossen. Wegen meines Fußes weiß ich noch nicht. Also ich muss das langsam, sieht man nicht, nein. Ich muss mich noch, ich hatte einen Unfall gehabt mit meinem Fuß. Und ein Autounfall. Und ich muss jetzt noch im Stiefel für die kommenden 3-4 Monate rumlaufen. Und das ist sicherlich keine gute Sache, um dann...
Möge Allah gefallen.
Amen, amen. Dann so zu reisen. Also wir gucken mal. Wir gucken mal, inshallah. Also in dem Moment kann ich noch nichts sagen.
Aber falls die Reise zustande kommt in Zypern, wir werden das ankündigen. Und wir werden inshallah informiert werden. Ich bin mal, eine Sache bleibt mir ganz im Kopf. Ich habe letztens ein Zitat von dir gehört und ich weiß nicht, woher der kommt. Aber das muss man mir erklären. Wenn etwas nicht griechisch ist, dann ist es deutsch.
Ja. Okay. Also, das Zitat, du musst das im Kontext sehen. Und zwar habe ich in einem der Vorträge, da ging es um Erklärung bestimmter Wörter. Und es ging um Etymologie, also wo ein Wort herstammte und sehr viele Wörter natürlich, vor allem im wissenschaftlichen Bereich, kommen aus dem Griechischen. Okay? Und da ging es um welches Wort genau, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, es ging um Wörter, die natürlich dann darauf verweisen, dass der Ursprung griechisch ist. Und ich habe immer gesagt, ne, nicht vergessen, in den Wissenschaften, auch in der Medizin und so weiter, da spielt Griechisch im Grunde genommen eine wichtige Rolle, eben sogar wichtiger als Latein. Und wenn etwas heutzutage, wenn man sich in der modernen Geschichte umschaut, sieht man, der Einfluss der Deutschen und Deutschsprachigen ist fast so wichtig in der modernen Zeit als das Griechische damals. Und wenn man sieht zum Beispiel, was den Einfluss die deutschsprachige Welt gehabt hat auf die Welt, auf die Entwicklung der Welt, vor allem ab dem 19. Jahrhundert. Ne? Also Poesie, Gedichtkunst, Goethe, Schiller, was für einen Einfluss die gehabt haben auf die Welt, bis praktisch zum Ersten, Zweiten Weltkrieg und dann nach dem Zweiten Weltkrieg die Wissenschaftler, die dann, nicht wahr, in den USA oder Südamerika gelandet sind und so weiter und dann, ne, all das, wenn man sich Nachnamen anschaut, sind die Nachnamen ein Verweis darauf hin, dass sie aus dem deutschsprachigen Raum kamen. Okay? Das heißt, das sollte ein Witz sein, wo ich gesagt habe, wenn es nicht griechisch ist, ist es etwas Deutsches oder es ist verweist auf die auf Deutsche. Das heißt, wenn wir etwas verstehen müssen wollen und den Begriff nicht verstehen, dann kommt er entweder aus dem Griechischen oder aus dem Deutschen, habe ich gesagt, weil es im modernen, in den letzten 200 Jahren halt einen großen Einfluss gegeben hat aus dem deutschsprachigen Raum.
Ja, Adrenalin, Epinephrin, das ist beides, eines ist Lateinisch, das andere ist Griechisch.
Richtig, genau. Alhamdulillah, wir sind dem Ende angekommen.
Ja. Es ging schnell, subhanallah. Ja. Es ging unglaublich schnell.
Ist sehr schnell gegangen.
Ja, mit dir sowieso.
Subhanallah.
Aber nein, wie es so oft ist, mit vielen Themen, ja, vor allem wenn der Islam mit ihm überzogen ist, dann geht die Zeit so schnell rum. Subhanallah, ist echt so. Ich möchte gerne noch von dir einen historischen Witz hören, den nur die Historiker verstehen.
Also okay, dann würde ich mit keiner lachen.
Ja, egal, ob es gibt Zuschauer, die denken, also.
Ja, aber wenn das ein historischer Witz ist, den nur Historiker verstehen, würde das ja keiner andere verstehen.
Ja, ja, awkward silence, halt, das ist okay.
Nein, ich kenne Brüder, die haben sich mit der Geschichte auch befasst und mit den Studien ein bisschen. Und, ja gut, die haben das nicht studiert. Vielleicht werden die es verstehen, ich weiß es nicht.
Puh, mir fällt in dem Moment echt nichts ein. Also,
schade, ich dachte,
so auf Anhieb fällt mir echt spannend nichts ein.
Na. Nee, passt schon.
Sorry, in dem Moment fällt mir nichts Direktes ein, aber das kommt sicherlich, vielleicht machen wir noch einen Podcast, wo wir noch bestimmte Sachen.
Ich überlege, dass wir inshallah in Zukunft noch einen zweiten Podcast machen werden, aber dann wahrscheinlich über online.
Ja.
Es gibt so viel zu bereden.
Ja. Das war wirklich nur ein Anfang hier. Das war der absolute Anfang.
Ich meine, aber sehr schön. Viele Podcasts auch online von dir. Ja. Für viele wird das wahrscheinlich auch nicht so einfach nur Repetition sein. Für viele wiederum auch nicht. Ja, aber man darf nicht vergessen, das Wissen sollte man stets wiederholen. Es geht einfach verloren. Okay. Vor allem dann, wenn man es nicht praktiziert und bei der Geschichte umso mehr. Gibt es noch, was du sagen möchtest, den Zuschauern,
also,
zu Brüdern und Schwestern?
Wenn man sich anschaut, als letztes Wort vielleicht noch, warum die Geschichte so wichtig ist. Wir haben das erwähnt, ich habe das Menschliche angesprochen, habe aber nicht angesprochen, warum wir als Muslime uns mit der Geschichte beschäftigen sollten. Weil du hast es angesprochen, du hast gesagt, okay, der Koran, wir sollten natürlich die fünf Säulen des Islams ganz klar befolgen, das ist halt unser Framework, in dem wir arbeiten als Muslime. Aber innerhalb dieses Frameworks, innerhalb dieser unglaublich großen Möglichkeiten, die wir haben als Muslime, sollten wir verstehen, dass um den Koran zu verstehen, gibt es bestimmte Verse, Suren, Surat al-Rum zum Beispiel. Die kann man nicht einfach so übersetzen mit die Römer oder der Rom oder wie auch immer. Man muss verstehen, was der Zusammenhang ist. Es ist nicht Rom. Es ist Byzanz. Okay, darum, damals ging es, also Surat al-Rum bezieht sich auf die Römer, das heißt die Oströmer, weil Roma geteilt war zwischen Ost- und Westrom. Ostrom war Byzanz bzw. Konstantinopel als Hauptstadt und Westrom war Rom, Italien. Die Stadt war damals von den Barbaren bevölkert, von den Germanen. Die man nannte sie Barbaren.
Also Barbaren, ist das nicht negativ konnotiert? Also
sehr negativ konnotiert, doch klar. Die Römer und die Griechen nannten die anderen, die nicht ihre Sprache sprachen, die nicht eine Beziehung hatten zu weder Griechen, zum antiken Griechenland oder nach Rom, nannte man sie Barbaren. Und die Germanen waren für die Römer die schlimmsten Barbaren. Das heißt, die Leute, die hier sind. Das waren die schlimmsten Barbaren. Und sie haben Rom überfallen. Sie haben Rom überfallen. Und um das zu verstehen, also um die Sura zu verstehen, ne, also die Übersetzung einfach die Römer ist total falsch. Also das bringt dich nicht auf dem, das versteht man gar nicht. Es ist, geht nicht um die Römer. Wenn, dann geht es um die Oströmer, um die Byzantiner, um die griechischsprachigen Orthodoxen, Konstantinopel. Und das kann man nicht verstehen, wenn man nur eine Übersetzung liest. Das heißt, man muss den Tafsir lesen, der Tafsir geht dann auf, den, auf die Geschichte zurück. Also das war nur ein Beispiel, um zu sagen, hey, seht ihr, allein schon um den Koran zu verstehen, nicht nur zu lesen und auswendig zu lernen, was wir alle tun, sondern auch um den zu verstehen, was noch wichtiger ist, ja, muss ich die Tafsire, oder den Tafsir, den ich damit lese, muss ich dann die Geschichte mit einbeziehen.
Oder auch
ansonsten verstehe ich
zumindest reflektieren.
Zumindest, absolut. Ansonsten würde ich diese Sura auch gar nicht verstehen.
Okay. Beim ersten Vers von Surat Ar-Rum, also ich kann mich nicht erinnern, dass dort die ein Ghulibat Ar-Rum, und dann sagt Allah, dass sie gewinnen werden, nachdem sie also verloren haben. Mhm. Was war da genau, so kurz gefasst, welcher, war es Ostrom oder?
Es war Ostrom. Die Oströmer haben damals auch gegen die Perser gekämpft, nicht wahr? Nicht vergessen, dass damals das große Reich auch das persische Reich war. Okay? Und also es geht hauptsächlich auf die, es geht um, da, die Araber waren wirklich zwischen Persien, dem persischen Reich, dem, ja, dem persischen Reich, und dem, dem oströmischen Reich, Byzanz. Sie waren dazwischen und hatten wirklich nicht viel zu sagen. Das war im Grunde genommen, das wurde als Wüste gesehen, da war nicht viel. Und plötzlich sind sie zu so einer Weltmacht damaligen Weltmacht aufgestiegen, dass sie das Persien eroberten. Genauso wie auch später Konstantinopel unter den Osmanen natürlich. Aber unter den Arabern, den Umayyaden beispielsweise, wurde ja mehrere Male Konstantinopel angegriffen. Sie haben es nicht geschafft, das einzunehmen. Das ist später passiert und das sollte man mit fertig. Aber sie haben auf jeden Fall Byzanz sehr, sehr, sehr starke, sehr viele Territorien haben sie eingenommen. Das gesamte Ägypten beispielsweise, Nordafrika, der gesamte Nahe Osten war ja mal Teil von Byzanz. Okay? Das heißt, das war, also Syrien und so weiter, das war mal alles aus dem Byzantiner im Grunde genommen. Sie sprachen auch Griechisch. Und heute ist das ganz klar Teil der arabischen Welt. Okay? Also, ja. Und man kann, wie gesagt, wir sind am Ende angekommen.
Also, das ist ein Symbolbeispiel vom ganzen Podcast und auch vielen anderen. Beschäftigt euch mit dem Koran. Ja,
man sieht, dass
viel Nutzen, Lehre man daraus ziehen kann. Alhamdulillah.
Das ist ja ein historischer Wunder, oder? Dass Allah das vorausgesagt hat.
Ja. Richtig, und richtig, genau.
Zum Gewinnen werden.
Ja. Richtig. Ich möchte gar nicht aufstehen, aber die Zeit lässt es nicht zu.
Sacklache. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall für die Möglichkeit, das ist eurem Publikum beizubringen oder näher zu bringen. Es ist sicherlich sehr interessant, sehr wichtig, dass ja, man...
Wir müssen uns bedanken bei dir,
dass du uns
das weitergibst. Deswegen würde ich jetzt sagen, folgt mir auf Instagram. Bist du sonst irgendwo noch unterwegs außer Instagram?
Instagram, Facebook, stefgeist.com ist natürlich die Webseite.
Schaut mal auf Dien Akademie vorbei.
Das tun wir alles im YouTube-Channel,
Description Box. Ja. Und kauft sein Buch und bitte nicht so wie im Koran einfach im Regal stehen lassen, nicht lesen. In den Koran liest ihn und nimmt das Buch von Stefan und liest ihn genauso. Ja. Und zum Abschluss habe ich noch ein schönes Geschenk für dich. Beziehungsweise ich hoffe, du verstehst es.
Lederach. Lederach, nicht?
Ja. Und ich muss jetzt anfügen.
Das ist Schweizer Schokolade.
Das ist Schweizer Schokolade und kommt nicht aus Afrika.
Ich bedanke mich, das Sakulache. Sehr schön. Das ist, glaube ich, für die Familie. Okay, ich nehme das mit für die Familie wahrscheinlich. Sehr schön. Sehr gerne. Danke dir. Sakulache.
Liebe Grüße an deine Familie aus, auch der ganze Community in der Schweiz.
Ja. Werde ich tun. Sakulache. Salam alaikum.
War auf jeden Fall sehr interessant von meiner Seite. Ja.
Danke euch. Danke euch wirklich. Mashallah. Sehr schön.
Salam
alaikum. Salam.
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.